Jesus, der ganz Besondere, das ist das Thema heute Morgen und ich möchte auch gleich einsteigen. Jesus, der ganz Besondere. Ich muss Ihnen ganz sagen, ich habe so ein bisschen Scheu, den letzten Satz zu singen, wenn je ich dich liebte, Herr Jesus, dann ist's jetzt. Gedacht, ja, ich würde ihn gerne noch viel, viel mehr lieben, aber dann sieht man so seine Grenzen, die man in seinem eigenen Leben hat. Okay, Jesus, der ganz Besondere. Johann Wolfgang Goethe, der ist uns allen bekannt. Und dieser Mann soll zutiefst erschrocken gewesen sein, als er zum ersten Mal einen Lexikonartikel las, der seine eigene Person beschrieb. Und zwar aus folgenden Gründen. Er war erschrocken, weil er sich spontan fragte, diese paar nüchternen Fakten, die da erzählt werden, geboren am, in Frankfurt am Main, weitere Stationen seines Lebens, die und die Werke, das bin doch nicht ich. Von dem, was mir wichtig war, was ich gedacht und gewollt habe, was mein Anliegen gewesen ist, steht ja überhaupt nichts da. Kein Wort. Wie anders bei Jesus Christus. Ich habe da einen Auszug, ich glaube, wir haben ihn mal veröffentlicht. Ich habe ihn hier in gekürzter Fassung von Michael Kotsch. Jesus hatte keinen anderen Nachweis seiner Legitimation als nur sich selbst. Er schrieb nie ein Buch. Befehligte keine Armeen, hatte kein politisches Amt inne und besaß kein Eigentum. Er zog umher in einem Umkreis von mehr oder weniger 150 Kilometern von seinem Dorf und versammelte Massen um sich, die über seine provokativen Reden und Wundertaten nur staunen konnten. Jesus Christus malte keine Bilder und schuf keine neuen Stilrichtungen. Und doch inspirierte er wie kein anderer zahllose Künstler, Musiker, Maler, Architekten und Bildhauer in ihrem Schaffen. Wie keine Person vor ihm motivierte er Wissenschaftler für ihre Forschungen und Entdeckungen. Niemand veränderte das Leben von so vielen Menschen so grundlegend wie Jesus. Er behauptete, Gottes Sohn zu sein, über die Natur und die übernatürliche Welt zu herrschen, sowie Krankheiten zu beseitigen und Sünden zu vergeben. Und all das konnte er praktisch vor Zeugen belegen. Jesus, der ganz Besondere. Ich kam auf dieses Thema durch die Beschreibung des Speisopfers im 3. Mosebuch Kapitel 2, was Samuel freundlicherweise eben gelesen hat. Denn ich finde, da werden bildhaft die Besonderheiten Jesu uns vor Augen geführt, seine ganz verschiedenen Eigenschaften. Bildhaft in einem Speisopfer. Das ist an für sich schon etwas Wunderbares, nicht? Wie Gott, der Heilige Geist, das zu tun vermag. Bilder zu geben in Vorausschau der Vollendung im Blick auf Jesus Christus. Wir gehen das mal so schlicht und einfach durch. Seine Besonderheiten, bildhaft dargestellt am Speisopfer. Da haben wir erstens seine ganz besondere Hingabe an seinem Vater. Niemand lebte ein so hingegebenes Leben, wie Jesus es gelebt hat. Wir lesen in Vers 1, und wenn jemand die Opfergabe eines Speisopfers dem Herrn darbringen will. Ich staune darüber. Auf unserer Israel-Reise waren wir auch im Garten Gethsemane. Und da erinnert man sich am Gartengrab, Gartengrab, Garten Gethsemane, dann auch die Grabeskirche und so weiter. Und in Gethsemane die Worte unseres Herrn: Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Wir können uns ja nicht vorstellen, was er durchgemacht hat. Und dann sagt er: Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ein ganz Opfer für seinen Vater. Und er meinte mit dem Kelch damals das Kreuz von Golgatha. Das wird ersichtlich aus dem Johannesevangelium, ich glaube Kapitel 18, Vers 11 steht es. Da sagt er nämlich: Soll ich den Kelch nicht trinken, den mein Vater mir gegeben hat? Im Blick aufs Kreuz. Ja? Also diesen Weg zu gehen, von Anfang an bereit zu sein, das zu tun. Und darum ist das Speisopfer also auch ein ganz schönes Bild für ihn, denn Jesus nannte sich ja unter anderem auch das Brot des Lebens. Ja, er sagte: Ich bin das Brot des Lebens, also Speisopfer. Oder er bezeugte: Ich bin das wahrhaftige Brot, das vom Himmel herabkommt. Denken wir auch wieder so an diese Verbindung zum Speisopfer. Oder er sagte von sich an anderer Stelle, dass er das Weizenkorn ist, das in die Erde fällt und stirbt und dann eben sehr viel Frucht bringt. Jesus hat sein eigenes Leben ganz und gar als Opfergabe hingegeben. Das ist das Wunder für uns geschehen. Darüber mal stille werden, einige Minuten, sich darauf zu konzentrieren, ist wunderbar. Wenn man sich das überlegt, Jesus ist ja göttliche Person, und eigentlich wurden ja ihm in seiner Präexistenz als Sohn Gottes die Speisopfer dargebracht. Und jetzt wird dem man die Speisopfer darbringt, selbst ein Speisopfer für den Vater und in der Auswirkung der Erlösung für uns. Er war so ein hingegebenes Opfer, dass er im Johannesevangelium Kapitel 4 einmal sagt, in Vers 34, meine Speise ist die, dass ich den Willen des tue, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Vollende sein Werk. Sein Erlösungswerk, seinen Heilsplan für mich, für uns, so, dass ich dafür gar nichts mehr tun muss. Er hat es vollendet. Und das müssen wir verstehen. Wer das nicht versteht, bleibt im ewigen Krampf. Aber wer darin aufgeht, gestern Abend bekam ich ein WhatsApp, und da hieß es, da schreibt ein gewisser Eckstein: Vom Gesetz frei zu sein, ganz in der Gnade zu stehen, dann kann ich endlich tun und lassen, was Christus will. Genau so ist es. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Das hat Jesus für uns getan. Darum stehen wir in Christus vollkommen gerecht vor Gott da. Zweitens, das besondere Wesen unseres Herrn Jesus Christus. Wir lesen in Vers 1b, so soll seine Opfergabe, also bezogen auf das Speisopfer, Feinmehl sein. Und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Also drei Dinge werden uns hier gesagt. Fein, Mehl, Öl und Weihrauch. Das waren diese drei Dinge, diese drei Komponenten im Speisopfer. Das Feinmehl in Verbindung mit dem Öl. Sie wissen das ja alle wahrscheinlich, dass das Öl in der Bibel oft ein Bild ist für den Heiligen Geist, für die Gabe des Geistes. Und Weihrauch deutet auf den angenehmen Wohlgeruch vor Gott, also das Gebetsleben Jesu zum Beispiel. Seine ganze Lebensart war ein Wohlgeruch vor dem Vater, eine Weihrauch-Hingabe. Hingabe, die zu ihm aufstieg. Und das alles zeigt auch seinen wunderbaren Charakter. Gibt es einen Menschen vergleichbar im Charakter mit Jesus Christus? Irgendeinen Philosophen? Irgendeinen Religionsgründer? Irgendeinen großen Politiker oder Kriegsherr, Herr oder irgendein Held verglichen mit Jesus Christus? Las ich übrigens jetzt auch mal irgendwo, dass man da eine Aufstellung gemacht hat aus Analysen und Eingaben Wikipedia und anderen Büchern und Schriften und Dokumenten, die man da gesammelt hat von den großartigsten Menschen dieser Welt. Und dann hat man das berechnet und hochgerechnet und dann hat man festgestellt, von den 100 einflussreichsten und besten Menschen dieser Welt ist Jesus Christus in dieser Rangliste absolut Nummer 1. Jesus, der ganz Besondere. Also und das ist eine Analyse, hat eine Universität erstellt, Cambridge, der Welt, die nicht unbedingt glauben. Der Charakter Jesu. Feinmehl. Sein Wohlgeruch, erfüllt mit dem Heiligen Geist, als Jesus Christus getauft wurde, da heißt es ja, und siehe, eine Stimme, er ging vom Himmel her, die spricht, Matthäus 3, Vers 17, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Gott der Vater, Wohlgefallen an diesem Mensch sein, Jesu Christi. Feinmehl, weich und ohne Körner, ja? Feinmehl. Charakter Jesu. Wie ist er den Menschen begegnet? Wenn man seine Biografie liest in den Evangelien, diese liebe Art, diese feinfühlige Art, dieser Takt, diese Wortwahl, dieser Umgang mit Menschen, mit Männern, mit Frauen, mit gefallenen Menschen, mit Menschen, die Hilfe suchten. Herrlich. Mit seinen Jüngern. Zu ihm konnte man immer kommen, bei ihm, da fühlte man sich angenommen, angekommen. Da musste man nicht mehr suchen. Immer wenn ein Mensch mit Jesus in Berührung kam, wusste er, ich habe das Ziel erreicht. Herrlich zu wissen. Ich las einmal folgende Aussage oder auch so eine Art Statistik, dass die meisten Menschen, die die Kirchen heute verlassen, es gibt ja sehr viele Kirchenaustritte, sei es in der evangelischen Kirche oder auch in der katholischen Kirche oder sonst in irgendwelchen Kirchen, die meisten Menschen, die die Kirchen verlassen, verlassen die Kirchen nicht wegen der Person Jesu. Über sie staunen die Menschen, über die Person Jesu. Über ihn staunen sie. Das ist nicht der Grund, warum sie die Kirchen verlassen, sondern sie verlassen die Kirchen wegen der Verdorbenheit der Kirchen und ihrer Diener. Gott möge uns bewahren. Weil die nicht mehr so gesinnt sind, wie Jesus Christus war. Also Jesus, das Feinmehl, sein Charakter, sein Wesen, seine Lebenszüge, sein Umgang mit Menschen, feine Art, mit Öl erfüllt, mit Geist, ein Wohlgeruch vor dem Vater. Seine Gebete wurden erhört. Und das Wunderbare ist ja, dass uns die Bibel erklärt, dass wir in Jesus Christus ein Wohlgeruch geworden sind. Und die Bibel erklärt uns ja auch, dass wir in Christus Jesus immer erhört werden. Er ist das Ja und das Amen. Wenn wir beten und wir gründen unser Gebet auf Jesus Christus, das kommt immer bei Gott an. Auch wenn er manchmal ganz anders erhört, wie wir denken. Aber es kommt grundsätzlich bei Gott an, sofort. Da braucht es nicht mal mehr Zeremonien, da braucht es keine großen Einleitungen oder Rituale. Jetzt muss ich erstmal das und das, bevor ich dann anfange zu beten oder so. Du kannst gleich loslegen. Aus dem Stand. Ob du auf dem Feld bist oder im Kuhstall oder in der Arztpraxis oder beim Einkaufen im Supermarkt. Du kannst Gras loslegen. Hat er da so eine schöne Erfahrung jetzt im Gartengrab, das ist eine schöne Einrichtung. Und da sind auch so schöne Nischen, wo man sich hinsetzen kann mit den Gruppen. Und das ist so richtig so schön, ja, einfach so nett, alles eingerichtet dort. Und dann sagte plötzlich der Mann, der uns da durchführte, ein Angestellter des Gartengrabes, ja, Sie dürfen sich jetzt hier in die Nischen sitzen und dann wird der Herr Lied Ihnen eine Kurzbotschaft halten. Ich war überhaupt nicht vorbereitet, wirklich nicht. Ich hatte nur meine Bibel dabei und dann habe ich gebetet, zum Stoßgebet, zum Herr Vater, ich bitte dich jetzt in Jesu Namen, gib mir was, irgendwas. Dann habe ich in einer Minute, so schnell war ich noch nie vorbereitet, in einer Minute, 7 Punkte gehabt über ein. Ich hörte plötzlich, das war fast wie, ich habe keine Stimme gehört, aber das war wie Norbert, schlag Johannes 20 auf. Ich denke, dann mache ich, schlag Johannes 20 auf, 7 Punkte, zack, zack, zack. Herrlich, ne? Ist nicht immer so, also bitte, ja? Ist nicht immer so. Manchmal braucht es Tage. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass in solchen Notsituationen, wenn wir beten, Gott ist da. Er hört dich sofort. Konnte da keine große Einleitung machen und so, sondern beten und fertig. Ich hatte in der Gruppe, in der Israel-Reisegruppe, wir waren 52 Personen, da hatte ich eine Dame dabei aus den USA, aus Florida. Die wohnt dort in Florida mit ihrem Mann, weil ihr Mann war in Deutschland als Soldat stationiert, hat dann auch im Irak gearbeitet als Soldat oder gekämpft oder was auch immer. Und ist jetzt pensioniert und die wohnen in Florida und da ist alles so schön, aber da ertrinken auch immer wieder viele Leute, sagte sie. Und dann erzählte sie eine Geschichte und sie sagt, Norbert, das habe ich selber in den Nachrichten gesehen. Und zwar waren da 2 junge Männer auf offener See und die hatten Schiffbruch erlitten. Und jetzt schwammen die da im Meer, also mit Weste, ja, schon 2 Tage. Die waren total verzweifelt. Und der eine war ein überzeugter Christ und der andere gar nicht. Und auf jeden Fall aus dieser Verzweiflung heraus sagte sich dann der Nicht-Christ, ja komm, dann bete ich jetzt mit. Und dann haben beide gebetet und die beendigen ihr Gebet und es ging ganz kurz, kommt ein großer Dampfer an. Ein großer Dampfer, großes Schiff. Und zuerst dachten beide, sie hätten eine Halluzination. Wissen Sie warum? Weil das Geschiff hieß, stand vorne groß dran, Amen. Schön, ne? Und das haben die Nachrichten gebracht. Jesus, der ganz Besondere. Da kommst du immer an. Immer. Ich las dieser Tage auch einen schönen Satz, da heißt es, es ist nicht der Mensch, der aus der Kraft seines Glaubens an Gott festhält, sondern es ist Gott, der durch seine Kraft den Menschen beim Glauben hält. Das ist doch Trostwort. Das lässt uns doch auch nicht lässig werden, oder? Aber das ermutigt uns, wenn wir da mal am Versagen sind. Und das kommt ja so oft vor, nicht wahr? Ja, das sind wunderbare Wahrheiten. Übrigens, das Besondere an diesem Speisopfer ist auch gewesen, dass es ein Gedächtnismahl eigentlich war, damals schon, denn wir haben gelesen in Vers 2 und 3 unter anderem, und er nehme davon seine Hand voll von seinem Feinmehl und von seinem Öl samt all seinem Weihrauch und der Priester räuchere das Gedächtnisteil. Askera steht da in der Elberfelder. Das ist das Gedächtnisteil. Das ist ein anderes Wort dafür, ja? Er opfere das Gedächtnisteil davon auf dem Altar, und das Übrige vom Speisopfer soll für Aaron und für seine Söhne sein. Also einmal war es ein Gedächtnisopfer, ein Gedächtnisteil, das Speisopfer, und Aaron und seine Söhne hatten Teil an diesem Opfer. Ja, wie ist das heute? Wir feiern ja heute Abendmahl. Dies tut zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus Christus, nicht wahr? Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Der Kelch des neuen Bundes ist der Bund in meinem Blut. Trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und wir haben heute Teil, alle, die gesamte Gemeinde Jesu, nicht nur wie damals Priester und Leviten oder dergleichen, sondern wir haben alle Teil an dieser Opfergabe unseres Herrn Jesus Christus. Herrlich finde ich das. Ja, das waren diese drei Punkte, nicht wahr? Feinmehl, Öl und Weihrauch. Dann gibt es weitere drei Punkte, und das möchte ich so übertiteln: sein besonderes Leben im Heiligen Geist. Wir lesen nämlich in Vers 4 einmal, das Speisopfer soll mit Öl gemengt werden. Dann lesen wir in Vers 1 oder haben in Vers 1 gelesen, und er soll Öl darauf gießen. Und dann lesen wir in Vers 4 noch einmal über die ungesäuerten Fladen, gesalbt mit Öl. Das ist interessant. Also einmal gemengt mit Öl, einmal mit Öl übergossen und zum dritten mit Öl gesalbt. Ja, und das ist doch unser Herr Jesus Christus. Das ist das Besondere seines Lebens. Mit Öl gemengt. Sein ganzes Leben war durchmengt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das begann ja schon bei seiner Geburt. Da macht Gott sich eins mit einer Frau, mit einem Menschen. Wir verstehen das, durchmengt werden. Und sein Geist kommt in diese Jungfrau und Jesus wird geboren. Und nachher alles, was Jesus tat, alles, was Jesus sagte, alles, was er an Wunder vollbrachte, überall, wo er hinging, er wurde geleitet durch den Heiligen Geist. Wir lesen das so oft, und der Geist leitete ihn zum Beispiel in die Wüste, sogar in die Versuchung hinein. Da würde man denken, ja, das darf ja wohl nicht wahr sein. Denn der Geist führt immer tolle Wege. Und der Heilige Geist, erfüllt mit dem Geist, führte ihn in die Wüste, dass er versucht wurde vom Teufel 40 Tage lang. Jesus war total durchmengt mit Heiligen Geist. Öl darauf gießen. Das geschah ja bei seiner Taufe, nicht wahr? Da kam der Heilige Geist über ihn und der Geist wurde sozusagen ausgegossen über Jesus Christus. Der Heilige Geist kam wie eine Taube und dann eben diese Stimme des Wohlgefallens des Vaters. Und ungesäuerte Fladen gesalbt mit Öl. Ja, ist Jesus Christus nicht der von Gott berufene, eingesetzte Gesalbte? Wie nennen wir ihn denn in Deutsch? Wie sagen wir dieses griechische Wort? Er ist unser Jesus Christus. Christus heißt der Gesalbte. Die Hebräer sagen der Messias. Das ist Hebräisch, auch der Gesalbte. Also Jesus durchmengt mit Öl, übergossen mit Öl, gesalbt mit Öl. Ist auch wieder eine Dreiart, ja? Das war das zweite Mal drei, aber wir haben dreimal drei. Denn es gibt noch ein dreifaches Leiden unseres Herrn Jesus Christus, das hier auch symbolisiert wird, das besondere dreifache Leiden unseres Herrn. In 3. Mose 2, Vers 4 hatten wir gelesen, wenn jemand eine Opfergabe als Speisopfer opfern will, ja, als ein Ofengebäck, dann in Vers 5, und wenn deine Opfergabe ein Speisopfer ist in der Pfanne, da steht eigentlich Eisenplatte, ja, wie eine Eisenplatte. Und dann heißt es, du sollst es in Stücke zerbrechen. Was tun wir denn hier heute? Das Brot, das wir brechen. Alle Symbole auf Jesus Christus. Soll Öl darauf gießen, und wenn er eine Opfergabe als Speisopfer in einem Napf gibt. Ja, das ist ein Topf mit einem hohen Rand. Also dreimal wird hier gesagt, nicht wahr? Einmal in einem Ofen, dann in einer Pfanne bzw. Eisenplatte und dann in einem Napf oder eben auch Topf, der einen hohen Rand hat. Also in dreifacher Art und Weise konnte man das Speisopfer darbringen und opfern. Ich denke, dass das Opfer im Ofen, das deutet auf das verborgene Leiden unseres Herrn. Die Leiden, die wir nicht gesehen haben, die nur ihm und dem Vater bekannt sind. Wenn eine Frau backt, ob sie jetzt im Brot isst oder vielleicht ein gutes Stück Fleisch im Ofen hat, da sieht man das nicht, nicht wahr? Ab und zu, dann muss ich mal reingucken. Ist schon soweit? Das verborgene Leiden unseres Herrn Jesus Christus, wenn er im Geist betrübt war oder seufzte oder sogar weinte, weinte über Menschen, über Jerusalem, über Lazarus oder in Gethsemane sein Leiden, wobei seine Jünger geschlafen haben. Dieses verborgene, tiefe Leiden seines Herzens über die Sünde der Menschen, über die Ablehnung und dann die Pfanne als Platte, als Eisenplatte, das ist das sichtbare Leiden gewesen. Ja, wenn Sie ein Ei braten oder eine Wurst, das sieht man, nicht wahr? Im Gegensatz zum Ofen ist das jetzt sichtbar, offen. Ich habe das mal gemerkt, ja, meine Frau war nicht da, wollte ich mir selber Spiegeleier machen. Da habe ich statt Öl, habe ich Essig da reingekippt. Das hat gezischt und geknallt. Also in einer Pfanne sieht man es. Das Leiden. Der Widerstand, den man Jesus entgegenbrachte, oder die Verfolgung oder die Verleumdung, die Anklagen, Gefangennahme, die Geißelung, der Hohn und der Spott, und dann noch der Topf, das deutet auf das, der Topf hatte einen großen Rand, das deutete auf das konzentrierte und ich will mal sagen, örtlich begrenzte Leiden Jesu am Kreuz von Golgatha, indem er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ja die große Frage, die sich jeder Leidende stellt, oder nicht? Der Sohn Gottes hat sich diese Frage auch gestellt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber wir kriegen auch eine Antwort, nicht wahr? Martin Luther hat gesagt, Gott verlässt Gott. Wer in aller Welt kann das begreifen? Gott kann mitleiden. Er hat Mitleid, denn er hat nicht nur mitgelitten, er hat gelitten in seinem Sohn Jesus Christus. Sechstens, das besondere, vollkommene, sündlose Leben unseres Herrn. Alle Speisopfer sollen dargebracht werden ohne Sauerteig und ohne Honig. Ohne Sauerteig und ohne Honig. Vers 11, Sauerteig, das wissen wir. Das Gesäuerte, das ist ein Bild für das Böse, für die Sünde, für das Schlechte. Sauerteig gärt. Der Prozess des Sauerteiges endet übrigens erst in der Hitze des Ofens. Oder wie ich mal gelesen habe, Scofield schreibt das, wir kommen später noch darauf, durch Salz. Ja, Jesus war ja im Ofen des Leides. Im Ofen des Gerichtes, am Kreuz von Golgatha. Da besiegte er die Sünde. Und er selber war ohne Sünde, ohne Sünde. Und er hat unsere Sünde auf sich genommen. Das begreift einer. Er hat unsere Sünde aller Menschen, nicht nur meine, auch deine und deine und deine und deine und der ganzen Welt auf sich genommen. Und da denkt man dann dran, wenn man durch die Gassen geht und man sieht hier und da vielleicht verwahrloste Menschen oder Alkoholiker oder die mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen, ja? Oder vielleicht sogar Kriegsverbrecher. Und man muss sich sagen, all diese Sünden hat der Herr Jesus Christus auf sich genommen. Aber Honig, warum sollte Honig vermieden werden beim Speisopfer. Honig ist doch was Gutes, doch was Leckeres, was Süßes. Das schmeckt doch prima. Ja, es wird uns ja auch an anderer Stelle gesagt in der Bibel, dass wir Honig essen dürfen und dass es uns gut tut, dass die Augen dann wieder leuchten, nicht wahr? Und dass das gesund ist, nicht zu viel, aber dass es gesund ist. Sonst kann es Durchfall geben vielleicht, ja. Aber an und für sich ist Honig gesund und Honig ist etwas Wunderbares. Warum durfte denn kein Honig dabei? Sauerteig kann man ja noch irgendwie einordnen, das Gären der Sünde, nicht wahr, dass die sich multipliziert, wo ich ein wenig Sünde in meinem Leben dulde, da wird das schnell mehr. Das sehen wir ja auch in unserer Welt, aber Honig, ihr Lieben, deutet auf das Beste, was der Mensch tun kann. Honig ist das Süßeste, was die Natur hervorbringt und deutet deshalb auf das Beste, was der Mensch tun kann, aber das reicht vor Gott eben nicht aus. Das will uns das sagen. Sonst ist Honig gut. Wir sollen einander gut tun. Wir sollen einander Gnade erweisen. Wir sollen einander Liebe üben. Und gute Werke sind sehr, sehr wichtig. Aber gute Werke, das Beste, was der Mensch hervorbringen kann, das Allerbeste, ist nie gut genug für Gott, wenn es um die Erlösung geht. Und das will uns der Honig zeigen. Darum muss das Werk Jesu in unser Leben. Das wissen wir, nur so können wir gerettet werden, nicht wahr? Gestern schrieb mir jemand, man bekommt ja viele Hinweise und WhatsApps und SMS und alles Mögliche und E-Mails, und da schrieb mir jemand interessanterweise, hat mich sehr bewegt: Gut zu sein reicht nicht. Nach der Entrückung bleiben sehr viele gute Menschen zurück. Ja. Wir brauchen Jesus. Gott sagt uns dadurch: Kein Honig. Das Beste, was du bringen kannst, Frau oder Mann, reicht nicht vor mir. Es muss Jesus sein. Siebtens, das besonders Bleibende der Erlösung: Das Speisopfer musste aber mit Salz gewürzt sein. Alle Opfergabe deiner Speisopfer sollst du mit Salz salzen und sollst Salz des Bundes darüber tun. Salz, gut, das ist wieder, das wissen wir auch, Salz, ich hatte es gesagt, Scofield schreibt das so, stoppt die Wirkung des Sauerteigs. Die Bibel sagt, dass wir Salz bei uns haben sollen, dass unsere Worte alle Zeit mit Salz gewürzt sein sollen, weil Salz deutet auf das Wort Gottes, auf das ewig gültige, zuverlässige, auf seine unbedingte Treue. Salz macht haltbar. Salz verhindert den negativen Gärungsprozess und die Fäulnis. Salz konserviert. Es gibt Salzbunde in Israel. Wir haben hier gelesen, das Salz des Bundes deines Gottes. Es gibt eine Stelle in 4. Mose 18, 19, da heißt es, dass Gott einen ewigen Salzbund mit dem Priestergeschlecht Aarons gemacht hat, weil dieser ewig gültig ist und in Jesus seine Vollerfüllung erfährt. Dann heißt es im 2. Chroniker 13, 5, dass Gott einen Salzbund mit David und seinem Königreich gemacht hat, weil dieses Königreich auch in Jesus seine Vollerfüllung findet und von daher ewig gültig bleibt und sich im Millennium dann verwirklicht. Also mit anderen Worten, Salzbund spricht von Bewahrung, von Bundestreue, von Haltbarkeit, von Beständigkeit und in unserem Sinn jetzt neutestamentlich über die Zuverlässigkeit der ewig gültigen Erlösung. Du bleibst bewahrt. Du bleibst, darf ich das mal so sagen, konserviert, ja? Für Gott. Und letztens, die Garantie für das alles ist das besondere Leben des Herrn Jesus, das er für uns hingab. Und da ist mir ein Wort ins Auge gestochen, Vers 14. Und wenn du dem Herrn ein Speisopfer von den ersten Früchten darbringen willst, so sollst du Ehren am Feuer geröstet, Schrot vom Jungkorn. Merken Sie sich das bitte mal. Schrot vom Jungkorn. Korn darbringen als Speisopfer von deinen ersten Früchten. Speisopfer von deinen ersten Früchten. Wer ist das? Wer ist der Erstling? Wer ist der Erstling aus den Toten auferstanden? Jesus Christus, nicht wahr? 1. Korinther 15, 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Aber wann gab er sein Leben? Ich würde sagen, so aus unserer Perspektive heute, als er noch jung war. Wenn du ein Opfer bringst, ein Speisopfer von den ersten Früchten, dann soll es vom Jungkorn sein. Vom Jungkorn. Es war fast noch grün, das Jungkorn, habe ich nachgelesen. Es war fast noch grün. Der Psalmist betet einmal im Psalm 102, Vers 25, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Ja, wenn der Mensch 70 Jahre alt wird im Schnitt, sagen wir jetzt mal, ne? Dann ist die Hälfte 40, ah, ne, 35. 35. Wie alt war Jesus, als er starb? Ungefähr 33 Jahre. 32, 33 Jahre. In der Hälfte seines Lebens. Jungkorn. Er war noch ein junger Mann, könnte man sagen, als er sein Leben für uns gab. Für was das alles? Bonhoeffer hat gesagt, nur ein leidender Gott kann helfen. Nur ein leidender Gott kann verstehen, nur ein leidender Gott kann Mitleid haben. Und das hat Gott uns entgegengebracht in seinem Sohn. Für unsere Erlösung, aber auch, dass wir unser Leben meistern können, wenn wir durch Not müssen und wenn wir durchs Leid müssen. Das sagte Hartmut Jäger, sagte das auf unserer Tagung, die wir jetzt hatten in Sindelfingen, da zitierte er, Hane, glaube ich, hat es gesagt, der hat eben gesagt, wenn wir das Leid Gott bringen, wird es nicht immer erklärlicher, aber es wird immer erträglicher. Es gibt keine Not, keine Schwachheit, die Jesus Christus nicht kennen würde, wobei er selbst ohne Sünde gewesen ist. Wenn wir jetzt heute Morgen, jetzt gleich zum Abendmahl schreiten, dann wollen wir uns daran erinnern, an das Besondere, das Jesus ist und dass er uns geworden ist in seiner Gnade. Amen. Liebevoller Vater, wir danken dir für die Gabe deines Sohnes Jesus Christus, der schon so vorgeschattet wird im Alten Testament anhand des Speisopfers. 3x3 können dich nur loben und preisen. Wir danken dir, dass wir mit hineingenommen sind in das Opfer Jesu, in seinen Leib, dass wir teilhaben dürfen an diesem Abendmahl heute Morgen. Segne es uns, Herr. In uns sind wir nicht würdig, ich bin nicht würdig. Aber ich schaue darauf, Herr Jesus, dass du meine Vollkommenheit bist und Gerechtigkeit und der Wohlgeruch und das Ja und Amen für mich. Und wir sind alle aufgerufen, Herr, dass auch wir unser Leben in ganzer Hingabe dir weihen. Und das wollen wir tun. Ja, wir wollen dich immer mehr lieben. Schenk du die Gnade dazu. Amen.